Ja, so ähnlich klingt der Christushymnus im Philipperbrief, wie wir es eben gesungen haben. Da heißt es am Ende, darum hat Gott ihn, also Christus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der im himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Christushymnus, ein uraltes Lied im Philipperbrief, niedergeschrieben durch den Paulus. Aber dieser Christushymnus hat ein Vorwort und ein Vorspiel, ein Präludium sozusagen. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen in den Predigtext, Philipper 2, 1 bis 4. Wir schauen uns den mal an. Das ist hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich lese mal vor zum Mithören, für die, die es als Audiofile mitverfolgen. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen, euch gegenseitig in seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Dann kommt der berühmte Christushymnus. Wir werden ihn am Ende der Predigt in Vertonung hören. Paulus ist voller Stolz und voller Freude über die Christen in Philippi. Der Philipperbrief ist der Brief unter den Paulusbriefen, der unheimlich viel Freude ausstrahlt. Das muss eine fantastische, einladende Gemeinde gewesen sein, die eine tolle Entwicklung nimmt, wo Paulus sich freut. Trotz dem, was an äußeren Spannungen und auch an inneren Spannungen diese Gemeinde bedrängt. Die Christen in Philippi sind echte Europäer. Das ist so die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinent gewesen. Gemeindegründung, Gemeindewachstum und Entwicklung hat keine Grenzen in einem bestimmten geografischen Raum. An dieser Stelle ist diese Gemeinde ist ein Zeichen einer Grenzüberschreitung, wo Gottes Geist und Paulus und seine Mitarbeiter Grenzen, geografische Grenzen überschreiten. Die Gemeindegründung in Philippi beginnt mit einer Gastfreundschaft durch die Händlerin Lydia, eine reiche Kauffrau, eine Ausländerin aus Thyatira, die 1000 Kilometer von ihrer Herkunft her in Philippi ihre Geschäfte macht. Und das scheint eine mutige, selbstbewusste Frau gewesen zu sein. Sie sammelt Frauen um sich, betet zu Gott außerhalb der Stadt, pflegt ihren Glauben und Paulus und seine Begleiter treffen dann auf sie. Und sie wird im Endeffekt zu der Frau, die Verantwortung trägt für die Gemeinde in Philippi von Anfang an. Frau als Mitbegründerin einer christlichen Gemeinde, das ist großartig. Zu den ersten Christen in Philippi gehört auch eine Sklavin, die vom Dämon der Wahrsagerei befreit wurde. Und das löste dann einen Riesenskandal in der Stadt aus. Immerhin fehlten dann deren Besitzern die Einnahmequellen. Und zu den Christen in Philippi gehört auch ein Kerkermeister, der durch ein Erdbeben arbeitslos wird, sich zu Christus bekehrt, statt sich umzubringen. Also er wählt das Leben statt den Tod. Also, eine reiche Händlerin, eine ehemalige Sklavin und ein Kerkermeister als Gründungsmitglieder einer christlichen Gemeinde in Philippi auf dem europäischen Kontinent. Auf solche Menschen ist Paulus stolz und über diese Menschen und das, was in ihrer Gemeinde sich entwickelt, freut er sich. Kaum zu glauben, aber wahr, dass diese bunte Mischung der Gründergeneration und derjenigen, die dann auch dazukommen, Gemeinde bilden, auf die Paulus stolz sein kann, über die er sich freut. Der Philipperbrief ist, wie ich schon sagte, ein Brief der Freude, trotz mancher Probleme, die Paulus auch wahrnimmt. Deswegen möchte ich zunächst den Blick auf einen Satz lenken, der in der Mitte steht. Wir nehmen mal die nächste Folie, bitte. Oder schauen wir mal auf das Fettgedruckte. Da ist es. Nun, dann macht meine Freude vollkommen, sagt Paulus. Paulus hält aus der Entfernung Kontakt zur Gemeinde. Und die Freude über die Christen in Philippi spricht aus diesem Brief. Gleich am Anfang, in den ersten Versen, heißt es: Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue das mit frohem Herzen. Doch schön, wenn man für Menschen eine Gemeinde danken kann, mit frohem Herzen. Wenn ich das tue für die Gemeinde, dann tut mir das gut, dass ich dankbar bin, dass es diese Gemeinde gibt, dass ich mich darüber freuen darf, trotz mancher äußeren und auch mancher inneren Probleme, die wir haben. Aber ich bin Gott so dankbar und kann also die Worte des Paulus auch mit aufnehmen. Und was muss passieren, damit eine Freude, die bereits vorhanden ist, vollkommen wird? Das ist ja ein enorm hoher Anspruch, die vollkommene Freude. So, also das, was nicht mehr steigerungsfähig ist. Und worüber freut sich eigentlich der Gründer und geistliche Begleiter dieser christlichen Gemeinde? Wie war das damals in Philippi? Worüber könnte Paulus vollkommen froh und glücklich sein? Könnte er darüber froh sein, dass die Stoffhändlerin Lydia jetzt ihren christlichen Geschwistern einen guten Rabatt oder Diskont gibt? Oder wenn auf einmal die Sklavin ihre Herren bekehrt? Oder wenn der Kerkermeister seinen Job kündigt und Sozialarbeiter wird? Wer weiß. Was ist eigentlich der eigentliche Grund für die Freude, die noch gesteigert werden kann? Und was begründet eigentlich die Freude an einer Gemeinde? Schauen wir uns mal an, was Paulus da in einer Art Checkliste auf der nächsten Folie zu sehen nennt. Das sind ja eigentlich rhetorische Fragen am Anfang. Er sagt: Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das ist eine Art Checkliste von Dingen, die bereits vorhanden sind in der Gemeinde, die Grundlagen der Freude sind. An diesen Punkten muss die Gemeinde sich nicht noch mal neu bemühen, auch wenn es ständig eine Aufgabe bleibt, das so zu leben. Die Gemeinde damals, wie auch Gemeinde heute, kann bedrängt sein durch äußeren Druck von außen. Da kann es Anfeindungen geben, es kann Vorwürfe geben, Provokationen von außen. Das Spiel mit dieser christlichen Sache da, man kann auch die Christen ignorieren. Christsein in einer säkularen Welt ist nicht einfach. Und unsere Welt heute ist nicht mehr oder weniger säkular als die Welt damals. Und auch nicht weniger und mehr religiös aufgeladen als damals. Christ bleiben in einer nichtchristlichen Kultur oder in einer religiös aufgeladenen Kultur ist eine echte Herausforderung. Wir erleben das hier im Land, dass Leute an vieles glauben, dass sie teilweise ihren Traditionen folgen, seit Generationen, aber dass sie auch neue Dinge für sich entdecken, dass man auf einmal neue Religionen hier im Land findet, mal von Kraftfeldern gesprochen und Lichtfeldern und verschiedenen anderen Dingen. Da wird an Steine geglaubt, die man mitnimmt und die Religion so mit sich tragen kann. Christ sein und Christ bleiben ist immer eine Herausforderung. Paulus spricht hier sehr viel von dem inneren Zusammenhalt und der inneren Stärke der Gemeinde. Er sagt, es kommt darauf an, einander zu ermutigen, gegenseitig sich zu trösten, eine Gemeinschaft zu leben, die durch den Heiligen Geist bestimmt und geprägt ist und tiefes Mitgefühl und Erbarmen zu haben. In einer solchen Gemeinde möchte ich gerne Christ sein. Das tut gut, wo es das gibt. Und ich glaube, das gibt es. Eine Gemeinde, die dagegen mit inneren Konflikten kämpft, ist das Gegenteil davon. Da ist man entmutigt. Da gibt es Situationen, die trostlos sind. Da ist auch manches geistlos und einiges erbarmungslos. Eine motivierende Gemeinde ist das Gegenteil. Darauf hebt Paulus hier ab. Hier sind Gott und Menschen innig miteinander verbunden. Und das lohnt sich, das zu pflegen und zu leben. Denn Gemeinde lebt auch und im Wesentlichen von innerer Stärke. Das, was eine Gemeinde an Gutem und Positivem ausstrahlt, im inneren Miteinander, das ist spürbar, das springt über. Wir haben vorhin von der Caroline ein interessantes Beispiel gehört. Und wenn es eine kleine Geste einer Weihnachtskarte ist, ich glaube, das ist so ein Zeichen an der Stelle der Ermutigung, des Trostes, auch eine Gemeinschaft, das verbindet miteinander, dass man sogar heute noch daran denkt, dass man füreinander fühlt. Es ist gut, wenn das so miteinander gelingt. Ich glaube, solche Dinge Ein innerer Zusammenhalt einer Gemeinde ist eine große Motivation, dass Menschen Christen werden und auch Christen bleiben. Dann haben wir ja diese Checkliste, die motiviert und dankbar macht. Ich erlebe Menschen, die mich im Namen Jesu ermutigen, wenn ich in Situationen stecke, die mich mutlos machen. Gut, dass es solche Ermutiger gibt. Und ich werde dadurch beschenkt, dass ich selbst Ermutiger für andere bin, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin oder für sie bete. Ich erlebe Menschen, die mir mit einer Liebe begegnen, die mich tröstet in bestimmten Situationen. Die Liebe, die mehr ist als Sympathie, wo man sich nett findet, sondern Liebe, die die Sprache Gottes spricht. Römer 8 haben wir das eben im Geburtstagsgruß gehört. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Diesen Charakter hat diese Liebe. Und ich erfahre, dass ich selbst Menschen lieben und trösten kann. Auch wenn man einander nicht immer sympathisch ist. Aber ich kann und will Botschafter der Liebe Gottes sein. Denn Gott selbst ist es, der an dieser Stelle mit seiner Sprache der Liebe spricht. Und dann gibt es Menschen, bei denen ich spüre, dass der Heilige Geist in ihnen lebt, ihnen die Richtung weist, sie begabt, Gemeinschaft schafft. Da sind wir ganz miteinander verbunden. Wo Heiliger Geist Leben auch verändert und ein Leben grundlegend verändert. Wo der Heilige Geist Gaben weckt, die zur Entfaltung kommen. Das ist großartig. Gleichzeitig merke ich, wie der Heilige Geist mich verbindet mit anderen. Wo es eine tiefe, wesentliche Gemeinschaft gibt, bei aller Verschiedenheit. Weil es etwas Größeres gibt. Mich als den anderen, dass Gott der Herr ist über unser Leben und unsere Gemeinde. Eigentlich seine Gemeinde, müsste ich sagen. Dass es etwas Größeres gibt, was Menschen verbindet, mehr als das Soziale, was uns miteinander so selbstverständlich begegnet. Und dann erlebe ich Menschen, die nicht gefühllos sind, die eine Mimik, eine Gestik haben, die Bände spricht. Ich merke selbst, ich kann das selbst schwer verbergen. Mit meiner Mimik und meiner Gestik spreche ich auch. Wo es Gefühle gibt, füreinander, für Erbarmen und tiefes Mitgefühl, wo man tief mitfühlt, wenn jemand sich freut und wo man auch mitfühlt, wenn jemand leidet, wo man Erbarmen hat füreinander in Situationen, die erbarmungslos erscheinen, wo Fehler gemacht werden und Sünde passiert, wo man einander in Christi Sinne begegnet. Und das soll eine Gemeinde sich nicht nehmen lassen, durch nichts und niemanden, dieses tiefe Mitgefühl und das Erbarmen. Und das ist ein gutes Kapital, was Christus seiner Gemeinde mitgegeben hat. Ich denke, dass das, was Paulus hier nennt, an diesen guten Dingen, ganz motivierend ist für eine christliche Gemeinde. Aber doch lese ich da diesen Satz, nun macht doch meine Freude vollkommen. Ich frage mich natürlich, welche Gemeinde ist schon vollkommen? Ist ja spätestens in dem Punkt nicht mehr vollkommen, wenn ich dazu komme, weil ich nicht vollkommen bin. Und wer die vollkommene Gemeinde sucht, wird sie nicht finden oder benötigt viel Geduld, bis das Reich Gottes wirklich aufgerichtet ist, bis Jesus wiederkommt oder ich vor ihm stehe. Dann gibt es die perfekte, vollkommene Gemeinde. Dahin muss ich mich gedulden. Aber ich darf mit dieser Gemeinde leben und mich mit ihr freuen. Und da beginnen dann die Herausforderungen. Das sehen wir auf der nächsten Folie, bitte. Von dort geht es in die Herausforderungen. Gottes Reich ist mitten unter uns, sagt Jesus. Doch himmlische Zustände lassen manchmal etwas länger auf sich warten. Vieles, das uns motiviert, Christ zu sein, Christ zu bleiben, Christ zu werden und Gemeinde miteinander zu sein, ist bereits vorhanden. Darauf dürfen wir stolz sein, darüber dürfen wir uns freuen und das dürfen wir pflegen. Gott sei Dank. Und dennoch gibt es über den gelebten Glauben hinaus weitere Dinge, die die Freude vollkommen machen. Zum Beispiel hier die gleiche Liebe und das gemeinsame Ziel. Ziel ist immer etwas, was auf Hoffnung ausgerichtet ist. Wir haben den gemeinsamen Glauben als Grundlage, die gleiche Liebe und ein gemeinsames Ziel, die Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung verbinden sich hier in anderer Weise als im 1. Korinther 13. Paulus schreibt, haltet entschlossen zusammen. Das heißt, eine Gemeinde Jesu konnte sich damals und kann es sich heute nicht leisten, wenn Menschen gegeneinander arbeiten. Haltet entschlossen zusammen. Das ist ein Entschluss, den man an der Stelle trifft. Ein entschlossener Zusammenhalt. Das ist etwas, was sich nicht von selbst ergibt. Das geht sich nicht irgendwie aus, sondern es ist mein Beschluss, den ich fasse, zusammenzuhalten. Das geht nicht von selbst, sondern durch Wollen und Absicht. Eine Frage der Gesinnung, in der Denken und Wollen eine Einheit bilden. Wir haben es vorhin in dem einen Lied gesungen. All mein Denken und mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. All mein Denken und mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Wenn das stimmt, unser Denken und Wollen auf Gott gerichtet ist, wird das auch in der Gemeinde sofort erkennbar werden. Das Denken und Wollen auch hier eine Rolle spielen im Zusammenhalt einer christlichen Gemeinde. Und Paulus sagt auch, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Es wird immer wieder Provokationen geben. Wir haben es in den letzten Jahren auch erlebt, teilweise durch juristische Streitigkeiten, die wir auch hatten, als jemand unsere Barmherzigkeit und Nächstenliebe missbraucht hat. Das hat mich persönlich sehr viel gekostet an der Stelle, wo ich auf einmal nicht mal barmherzig sein konnte, einem Menschen gegenüber, dem ich zunächst barmherzig gegenüber war. Ganz schwierig an der Stelle. Und da haben wir an der Stelle aber gemerkt, diese äußere Anfechtung, dieses äußere Problem soll nicht sein, das uns gegeneinander aufbringt. Also es ist eine Frage an unser Denken und unser Wollen. Denke ich für den anderen oder will ich etwas gegen ihn? Will ich meine Kraft daran verschwenden, das gegen jemanden zu tun, oder möchte ich eine Kraft darin verwenden, zusammenzuhalten? Auch das erfordert ja Kraft. Es geschieht ja nicht von selbst. Eine Anfrage an die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten. Paulus macht das schön antithetisch, er stellt das gegenüber. Entweder entschlossener Zusammenhalt oder Zerrissenheit. Oder gegeneinander aufgebracht sein oder miteinander vereint sein. Ich finde es so erfreulich, dass Paulus der Gemeinde ganz viel Mut macht, bis heute, sich auf das Gute, das Verbindende zu verlassen. Dazu gibt Gott auch seine Kraft und seinen Geist. Es gibt trotzdem Gefährdungen. Die Gemeinde Jesu kann an Kraft und Mut verlieren. Auch das Evangelium verliert seine Botschaft und seine Wirkung. Und Kräfte können auch innerlich verbraucht werden, statt nach außen wirksam zu werden. Diese Gefahren sieht Paulus. Daher wichtig, dass wir uns darauf besinnen, was Freude bereitet. Dass Paulus auch das unterstreicht, dass das, was die Gemeinde bereits geschenkt bekommen hat, ein guter Grund zur Freude ist und das ist noch förderungs- und ausbaufähig. Und dieser Hinweis auf die Freude steigert das Ganze noch. Denn da, wo es etwas gibt, was mich motiviert, setze ich mich auch gerne dafür ein. Und dann nennt er es hier, allen mit der gleichen Liebe begegnen. Ich glaube, wenn ich das Neue Testament recht verstehe, ist die Liebe Grund und Norm des Gemeindelebens. Das war schon immer so. Liebe hat aber nicht unbedingt etwas mit Sympathie gegenüber besonderen Menschen zu tun. Selbst ein Jüngerkreis gab es Streitigkeiten oder wo es um die Frage der Liebe geht. Wen liebt Jesus mehr an dieser Stelle? Oder wo versucht wurde, zwei Leuten rechts und links an Jesu Seite und in Gottes Reich Plätze zu verschaffen, wo interveniert wurde und Lobbyarbeit geleistet wurde. Das ist nicht gemeint an dieser Stelle. Liebe, von der Paulus hier spricht, hat den Grund in der Liebe Gottes und die ist unerschöpflich. Menschliche Liebe dagegen hat durchaus ihre Grenzen. Vielleicht ist eine Frage hilfreich, die ich mir immer wieder stelle. Wie soll mir eigentlich ein Mitchrist begegnen? Was erwarte ich an dieser Stelle? Wie soll ein anderer mir begegnen? Ich habe sicher hohe Erwartungen, dass man mir freundlich und liebevoll entgegenkommend begegnet. Umgekehrt, wenn ich diese Erwartungen habe an meine Geschwister, dann können andere das von mir auch erwarten. Das heißt, da bin ich an der Stelle gefordert. Und immer noch gilt ja die goldene Regel Jesu, wo er sagt im Matthäus-Evangelium, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Gesetz, wenn man es recht versteht, ist ein Gesetz der Liebe, was die Beziehung zwischen Gott und Mensch regeln soll und auch die Beziehung zwischen Menschen. Und die Propheten sind immer wieder Botschafter der werbenden Liebe Gottes an sein Volk. Und dann, man soll sich auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Was ist denn das gemeinsame Ziel? Man kann sich ja sehr viel darunter vorstellen. Und es ist auch gut, ein Ziel zu haben, sich ein Ziel zu stecken, auch ein Ziel zu erreichen. Das braucht man. Ich glaube, dass es ein grundlegendes Ziel gibt für die Gemeinde Jesu nach innen. Das, was Paulus selbst erwähnt, diesen entschlossenen Zusammenhalt, die gleiche Liebe füreinander. Das ist ein gutes Ziel, an dieser Stelle das nach innen zu verfolgen. Und ein grundlegendes Ziel nach außen, Christus verkündigen, das Reich Gottes bauen, an der Stelle Liebe nicht für sich behalten, sondern weitergeben. Und dann nennt Paulus noch einige Beispiele, was den entschlossenen Zusammenhalt gefährdet und wenig Freude bereitet. Rechthaberei und Überheblichkeit in diesem Fall. Ich denke, das braucht man nicht weiter auszulegen. Vielleicht einige Gedanken dazu. Man rechtfertigt sich ja zunächst erstmal selbst, wenn man meint, Recht zu haben, und weist anderen Schuld zu. Das Motiv, was dahinter steht, ist Eigennutz, dass ich das tue, was mir dient. Paulus würde es nicht erwähnen, wenn es das auch nicht unter Christen gäbe. Und wenn das noch mit Überheblichkeit sich verbindet, wenn es um Verlangen nach persönliches Ansehen geht, Wunsch nach Berühmtheit und Beachtung, Prestigedenken, dann tut man alles, um das zu pflegen. Soll anders sein, weil Gemeinde Jesu anders ist und Gemeinde Jesu auch anders kann. Ich denke zum Beispiel auf die politische Landschaft in diesem Land und den Geist dieser Gesellschaft. Ich lese täglich in der Zeitung über die Politiker in Kärnten, wo eine ganze Riege dort steht und sehr selbstbewusst auftritt und sich ja nichts zu Schulden kommen lässt. Es gilt ja immer die Unschuldsvermutung. Das lese ich immer wieder in jedem Zeitungsartikel. Ich weiß aber nicht, ob das so stimmt. Bin mir da nicht so sicher. Oder wo Lobbyismus diesen Staaten, diese Gesellschaft Millionen kostet, auf Kosten dieses Landes, finde ich außerordentlich schwierig, wo jemand zunächst nur nach sich selbst trachtet und nach ihm die Sintflut, bis dahin, dass es zu manchen Klagen gar nicht erst kommen wird, was ich befürchte. Die Demut als Tugend ist vielen fremd. Das sagte mal ein antiker Schriftsteller zur Zeit des Paulus. Die Demut als Tugend ist vielen fremd. Oder er sagte noch weiterhin, verzichtest du auf ein stattliches Äußeres, auf Ehre, Ruhm und Lob, so wirst du in jeder Hinsicht ein niedriger Mensch. So hat man damals gesellschaftlich geurteilt. Ich glaube, dass dieses Denken heute auch noch vorhanden ist. Aber ich glaube, dass in einer Gemeinde und vor Gott anderes gilt. Wenn ich zum Beispiel höre, dass Gott gerade die Niedrigen errettet und die Gebeugten, aber die Hochmütigen stürzt. Das ist prophetische Aussage an dieser Stelle. Ich glaube, eine demütige Haltung, auf die Paulus hier verweist, verhindert auf eine angenehme und gute Weise, dass Gott jemanden stürzt. Ich glaube, man kann den Sturz durch Gott verhindern, indem man demütig lebt, auch wenn das nicht immer einfach ist. Weil man ja reflexartig eher jemand ist, der sich besser darstellt, als man selber ist. Und Demut wird an dieser Stelle aber zum positiven ethischen Begriff. Wo Paulus es entfaltet, dient dann dem inneren Zusammenhalt und motiviert auch zu einem guten Miteinander. Das ist erlösend, weil es niemanden demütigen muss und man selbst nicht gedemütigt wird. Und es ist enorm kraftsparend, dieses Verhalten, weil man nicht rechthaberisch und überheblich sein muss, auch zurücknehmen darf. Ich denke an dieser Stelle an John F. Kennedy, der folgendes Mal gesagt hat. Er sagte, frage nicht, was dein Land für dich, sondern was du für dein Land tun kannst. Frage nicht, was dein Land für dich, sondern was du für dein Land tun kannst. Ich habe mich gefragt, ob Kennedy Philipper 2, Vers 4 kannte. Durchaus möglich. Das mal übertragen. Frage nicht, was deine Gemeinde für dich, sondern was du für deine Gemeinde tun kannst. Oder frage nicht, was das Reich Gottes für dich, sondern was du für das Reich Gottes tun kannst. Das haben wir vorhin gesungen. Ne? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zuteil. Enorme Verheißung. Es war wunderschön gesungen mit dem Ostinato da drin, mit dem zweiten Chor und der weiteren Stimme. So ein voller Gesang. Ich glaube, das repräsentiert Reich Gottes an dieser Stelle. Das ist motivierend und das unterstreicht auch den Inhalt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Darum geht es. Ob wir Christ sind oder nicht, das Leben spielt ja in sozialen Systemen. Wer stets in erster Linie und vor allem an seine eigenen Interessen denkt, und das ist in uns Menschen angelegt, der muss notwendigerweise mit anderen in Konflikte geraten. Und wer das Leben als Wettstreit, als Konkurrenzunternehmen betrachtet, in dem man einen Preis gewinnen muss, Oder wer das Leben als Kampf betrachtet, dem man überlegen sein muss, der wird immer andere als Feinde oder mindestens als Gegner sehen. Die Gemeinde Jesu ist, glaube ich, anders und hat auch gute Voraussetzungen dafür. Wir haben eine gute Grundlage, anders zu sein. Zum eigenen Wohl haben wir das ja bereits erfahren. Wie ist das, im Namen Jesu ermutigt zu sein? Wenn Jesus Christus uns ermutigt und Menschen uns auch Mut zusprechen. Wenn wir mit seiner Liebe getröstet sind, das erfahren haben, diese Momente bitte in Erinnerung halten und auch leben. Wenn der Heilige Geist uns gemeinschaftlich verbindet, wenn wir merken, ja, Gott ist wirklich mitten unter uns. Und wenn uns das auch Leute bestätigen, die neugierig sind, was ist das hier eigentlich für eine Gemeinde? Die sagen, Gott ist unter euch. Oder wenn wir mit tiefem Mitgefühl und Erbarmen berührt sind, wenn uns etwas wirklich zu Herzen geht. Das eigene Wohl ist Grund für große Freude. Das Wohl der anderen steigert diese Freude und macht sie vollkommen. Das ist das, was Paulus meint. Geht eigentlich vom Ich zum Wir. Wenn etwas dem anderen Wohl tut, wird mein Wohlbefinden nicht reduziert, sondern gesteigert. Und da bin ich auch dankbar für das Schriftzitat, was du vorhin gesagt hast im Lobpreis, wo du sagtest, wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Das ist eine Win-Win-Situation. Darum geht's an dieser Stelle. Ich glaube, wer etwas gibt in diesem Sinne, hat nichts zu verlieren, sondern kann nur gewinnen. Wenn wir auf das Wohl des anderen bedacht sind, haben wir eine echte Win-Win-Situation, der keiner zu kurz kommt. Wenn das die gleiche Liebe, das gemeinsame Ziel ist. Nun, dann macht meine Freude vollkommen, schreibt Paulus. Weil es bereits vieles gibt, was Gott Freude bereitet. Und das dankbar zu sehen und sich daran zu freuen, finde ich ganz großartig. Möchte ich immer im Blick haben. Und gleichzeitig sagt Paulus, dann macht meine Freude vollkommen, weil es immer noch eine Herausforderung bleibt, Christ zu werden, Christ zu sein, Christ zu bleiben, einander in gleicher Liebe zu begegnen und den Blick auf das gemeinsame Ziel zu haben. Und zum Schluss, das Ganze geschieht ja nicht aus eigener Motivation und durch eigene gute Vorsätze. Paulus malt dann ein ganz großes Vorbild, Jesus Christus. Von ihm können wir es lernen und auf ihn uns ausrichten. Ob uns das miteinander gelingt, wie wir es gesungen haben, immer mehr von dir, immer mehr. Das heißt ja auch, das annehmen, was Christus auch an nicht so gutem widerfahren ist. Immer mehr von dir oder immer mehr sein wie du. Will ich das wirklich? Möchte ich nicht eher die guten Seiten mitnehmen und das, was bis dann problematisch ist, lieber zurückweisen? Andererseits, wenn ich Christ bin, dann ganz und gar Christus nachfolgen und ihn als Vorbild nehmen. Der Christushymnus, dieses uralte christliche Lied, malt uns das eben vor Augen, was es bedeutet, einander im Namen Christi zu ermutigen, sich gegenseitig in seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist in Gemeinschaft verbunden zu sein, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das ist ein gutes Vorbild. Unser einziges Vorbild, Jesus Christus. Und nicht nur meins, sondern auch das meiner Geschwister. Weil Christus ist, der uns miteinander verbindet. Wo wir einüben können, das fängt bei mir an, demütig zu sein. Und von meinen Geschwistern höher zu denken als von mir selbst. Und dann auf das Wohl der anderen bedacht zu sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Mit dem Wissen, wenn ich das tue, komme ich selbst nie zu kurz. Christus macht das vor. Und er ist und bleibt der Herr.